Roland Schulz, So sterben wir. Unser Ende und was wir darüber wissen sollten. Stell dir vor, eines deiner beiden Elternteile liegt im Sterben. Er oder sie hat sein Leben gelebt und geht nun, in Begleitung der engsten Angehörigen, dem Lebensende entgegen. Wüsstest du, wie du damit umgehen würdest? Wie du diesem geliebten Menschen helfen könntest, seine letzten Tage und Stunden so angenehm wie möglich zu verleben? Und nun stell dir vor, der unbeschreibliche Moment kommt und das Leben weicht aus dem Körper dieses geliebten Menschen. Was nun? Musst du etwas Bestimmtes tun? Irgendjemanden anrufen? Was passiert mit dem Körper deines Angehörigen? Was passiert mit dir? All diese Fragen sind ganz und gar menschlich. Sie zeigen, wie sinnvoll es ist, sich vorab zumindest ein paar konkrete Gedanken zum Tod zu machen. Diese Blinks zeigen, wie wir uns mit ein bisschen seelischer und pragmatischer Vorbereitung für das wappnen, was uns allen irgendwann bevorsteht. Sie erklären, welche Dinge und Formalitäten es zu berücksichtigen gilt, um am Ende wirklich den Kopf frei zu haben, um in aller Ruhe zu trauern. Blink Nummer 1. Der Tod eines Menschen ist so einzigartig wie sein Leben. Hast du dir jemals ganz konkrete Gedanken über den Tod gemacht? Dann hast du dir vielleicht Fragen gestellt wie fühlt es sich an, zu sterben? Wie sind die letzten Stunden? Wie die Tage oder gar Wochen davor? Und wie bereitet man sich auf all das vor? Die Wahrheit ist, dass das niemand weiß. Die einzige Gewissheit neben dem Tod selbst ist nämlich, dass das Ableben für jeden anders verläuft. So verschieden wir leben, so verschieden sterben wir. Manche sterben nach einer langen Krankheit, andere schlagartig durch einen Unfall. Und selbst bei einem natürlichen Tod sterben manche schnell und plötzlich, während andere tagelang im Sterben liegen. Gerade weil das Sterben für jeden Menschen anders ist, gibt es keine pauschalen Wahrheiten. Es gibt keine allgemeingültigen Empfehlungen dazu, wie man mit dem Wissen über den nahenden Tod richtig umgeht. Manche Menschen verleugnen den Tod bis zum Schluss. Manche sind fast schon übertrieben rational, andere verlieren sich in Selbstmitleid oder Zorn. Es gibt kein richtig oder falsch. Denn im Angesicht des Todes ist es nur verständlich, dass der Verstand an seine Grenzen stößt und die Gefühle mit einem durchgehen. Sterben bedeutet, die Kontrolle über den eigenen Körper zu verlieren. Wer im Sterben liegt, ist mehr oder weniger plötzlich auf andere angewiesen. Vollkommen. Unwiderruflich. Vielen fällt das schwer, weil sie ihr Leben lang selbstständig waren und sich vor dem Verlust ihrer Würde fürchten. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass sich der Körper am Ende des Lebens unserer Kontrolle entzieht. Das wissen natürlich auch die Ärzte, die Sterbende betreuen. Wenn feststeht, dass ein Mensch bald sterben wird, heißt es nicht mehr, was können wir dagegen tun, sondern was können wir noch für sie tun. Dann geht es nicht mehr darum, den Körper eines Kranken durch eine Behandlung zu bearbeiten, sondern die Leiden vor dem Tod durch palliative Fürsorge zu lindern. Der Begriff palliativ leitet sich nicht umsonst von pallium ab, dem lateinischen Wort für Mantel. Am Ende geht es nur noch darum, den Sterbenden in den Mantel feinfühliger Fürsorge zu hüllen. Mindestens ebenso wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Feinfühligkeit der Menschen, die dem Sterbenden nahestehen. Viele Angehörige und Anteilnehmende sind anfangs verunsichert, wenn sie mit dem bevorstehenden Tod eines geliebten Menschen konfrontiert werden. Hier können sich alle an folgendem Grundsatz orientieren. So unmittelbar vor dem Tod eines Menschen sollte das Wohl des Sterbenden im Mittelpunkt stehen, nicht das Wohl derer, die Anteil nehmen. Wer stirbt, sollte sagen können, was er will. Er sollte sich auf seine Wünsche und Bedürfnisse konzentrieren dürfen. Angehörige und Anteilnehmende sollten diese letzten Wünsche und Bedürfnisse respektieren und ihre Befindlichkeiten hintanstellen. Es ist schließlich seine letzte und somit besonders kostbare Zeit. Blink Nummer 2. Es gibt drei Dokumente, die die Angehörigen eines Sterbenden von einer großen Last befreien. Natürlich will sich niemand mit Papierkram herumschlagen, wenn das Ende naht. Es gibt aber tatsächlich drei Dokumente, mit denen ein Sterbender die Situation für sich und seine Angehörigen um ein Vielfaches einfacher machen kann. Die Patientenverfügung, die Totenfürsorge und das Testament. Mit einer Patientenverfügung kann eine Person ihren persönlichen Willen für den Fall erklären, dass sie ihn zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr äußern kann. Ein Sterbender kann zum Beispiel schriftlich verfügen, ob er in einem medizinischen Ernstfall künstlich am Leben gehalten werden will oder nicht. Oder er kann einer anderen Person eine Vollmacht übertragen, damit diese in einem solchen Fall an seiner Stelle entscheidet. Es ist natürlich eine gewaltige Herausforderung, sich so konkret mit dem eigenen Tod zu befassen. Das Justizministerium, Ärztekammern und Wohlfahrtsverbände bieten daher Vordrucke und Hilfestellung für eine solche Patientenverfügung. Manche Menschen verzichten ganz bewusst auf diese Maßnahme. Sie wollen ihren Tod ganz dem Schicksal überlassen. Auch das ist völlig legitim. Die Totenfürsorge ist ein Schreiben, mit dem der Sterbende seinen Angehörigen mitteilt, wie er bestattet werden möchte und was mit seinem Leichnam geschehen soll. Bestatter wollen drei Dinge wissen. Soll es eine Feuer- oder eine Erdbestattung sein? Wo soll der Leichnam bestattet werden? Und gibt es Sonderwünsche? Manche Menschen wollen zum Beispiel, dass ihre Asche im Wald oder an einem See verstreut wird oder dass ihr Leichnam zu Forschungszwecken verwendet wird. Gerade solche besonderen Wünsche hält man am besten schriftlich fest. Die Totenfürsorge sollte unterschrieben und anschließend einem Notar oder Bestatter übergeben werden. Wer sie aufsetzt, sollte jedoch eines bedenken. Die Bestattung ist nicht für ihn, sondern für seine Angehörigen. Sie ist für diejenigen, die um ihn trauern werden. Die Totenfürsorge sollte außerdem nicht Teil des Testaments sein, denn wenn das verlesen wird, hat die Bestattung meist schon stattgefunden. Im Testament legt der Sterbende schließlich fest, was mit seinem Nachlass passieren soll. Wer soll was erben und wer soll sich zum Beispiel um minderjährige Kinder kümmern? Das Schreiben darf handschriftlich verfasst werden, sollte aber leserlich sein. Es sollte Datum, Ort und eine vollständige Unterschrift mit Vor- und Nachname enthalten. Im Idealfall sind die Verfügungen außerdem gerecht, um unschöne Streitigkeiten zu vermeiden. Selbst wenn der Tod gefühlt noch in weiter Entfernung liegt, je eher man diese Dinge regelt, desto leichter macht man es seinen Angehörigen. Blink Nummer 3. Es ist beruhigend zu wissen, was ganz konkret zu tun ist, wenn ein Angehöriger stirbt. Der Gedanke an den Tod ist einschüchternd und überwältigend. Früher oder später kann aber jeder von uns in die Situation kommen, den Tod eines Angehörigen zu betreuen. Es ist daher wichtig, sich vorab Gedanken darüber zu machen. Was also machst du, wenn ein Angehöriger stirbt? Menschen mit Erfahrung im Umgang mit dem Tod, zum Beispiel Hospizhelfer, empfehlen Angehörigen erst einmal gar nichts zu tun. Das mag befremdlich und seltsam klingen. Aber mach dir bewusst, was es bedeutet, das Ableben eines Angehörigen zu begleiten. Es ist ein Privileg, die letzten Stunden im Leben eines geliebten Menschen mit ihm zu teilen. Wenn der Moment gekommen ist, hat nichts Eile. Hole tief Luft, lass alles auf dich wirken oder tu, wonach auch immer dir ist. Mehr ist erst einmal nicht nötig. Das Erste, was du nach diesem Innehalten angehen kannst, ist die Pflege des Leichnams. Verschließe dem Verstorbenen zunächst die Augen. Wenn das nicht ohne weiteres geht, hilft es, ein Kissen unter den Kopf zu legen. Verschließe auch den Mund, indem du eine Hand am Kopf anlegst und die Kiefer sanft aneinander drückst. Wenn der Mund sich wieder öffnet, kannst du ein zusammengerolltes Handtuch zwischen Brust und Kinn legen oder Kopf und Kinn mit einem Schal umwickeln. Früher war es ganz normal, dass die Angehörigen den Körper des Toten selbst wuschen. Heute wird das meist vom Krankenhaus oder Seniorenheim übernommen. Dabei kann es ein schönes und intimes Abschiedsritual sein, den Leichnam des Verstorbenen zu waschen. Du brauchst dafür nicht mehr als eine Schüssel warmes Wasser, einen Waschlappen und Seife. Nicht erschrecken. Manchmal entweicht dem Leichnam noch eine Art Stöhnen oder Ächzen, wenn die letzte Luft aus den Lungen gedrückt wird. Manchmal zucken sogar noch Muskeln und Gliedmaßen. Wenn die Muskulatur des Körpers endgültig erschlafft, können sich der Darm oder die Blase entleeren. Leg daher einfach ein Handtuch unter. Dasselbe gilt, wenn du den Körper zum Beispiel beim Waschen auf die Seite legst, denn es kann noch Magensaft aus dem Mund laufen. Wenn du den Leichnam anschließend wieder anziehst, wähle locker sitzende Kleidung. Das erleichtert dem Arzt die Arbeit bei der Leichenschau. Nimm aber noch nicht die Kleider, die der Verstorbene im Sarg tragen soll. Sie könnten verunreinigt oder gar vom Arzt für die Leichenschau zerschnitten werden. Sorge zu guter Letzt möglichst für ein kühles Raumklima. Wärme beschleunigt den natürlichen Verwesungsprozess des Leichnams. Schalte deshalb die Heizung aus und kühle das Zimmer, indem du gut lüftest oder einen Ventilator einschaltest. Im Normalfall, also bei einem natürlichen Tod, hast du nun 3 Tage Zeit für den nächsten Schritt, der Todesanzeige. Blink Nummer 4. Nach dem Tod wird der Verstorbene von einer ganzen Reihe Spezialisten betreut. Erst jetzt kommt der Moment, in dem sich die Spezialisten des Verstorbenen annehmen. Dabei kommt eine ganze Reihe an Abläufen ins Rollen, sobald der Tod eines Menschen gemeldet wird. Laut Gesetz muss jeder Todesfall angezeigt werden. Vor allem die Leichenschau sollte nach dem Ableben eines Menschen unverzüglich veranlasst werden. Dabei ist unverzüglich natürlich ein juristischer Terminus, der keinen genauen Zeitraum definiert. Tatsächlich hast du ab dem Todestag des Angehörigen 3 Werktage Zeit, um den Todesfall zu melden. Das gibt dir Zeit, dich wie zuvor beschrieben in dieser neuen und ganz besonderen Situation zurechtzufinden. Einzig bei einem Unfall musst du den Todesfall wirklich sofort melden. Aber wem eigentlich? Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, rufst du einen Arzt an, der dann die Leichenschau durchführt. Er untersucht den Leichnam, um die genauen Umstände des Todes zu bestimmen. Von ihm erhältst du den Totenschein, der den Tod des Angehörigen offiziell beurkundet. Achte aber darauf, dass du keinen Notarzt anrufst, denn der eingetretene Tod eines Menschen ist kein Notfall. Unter der Nummer des bundesweiten Bereitschaftsdienstes 116 117 erreichst du überall in Deutschland rund um die Uhr einen Arzt, der dir weiterhilft. Prinzipiell kannst du als Angehöriger alle notwendigen Schritte allein in die Wege leiten. Du bist also nicht verpflichtet, einen Bestatter zu engagieren. Es hilft aber natürlich enorm, jemanden an seiner Seite zu haben, der sich mit dem teilweise umständlichen Prozedere auskennt. Die Wahl des Bestatters bleibt dir überlassen. Nimm dir ruhig Zeit, mehrere Bestatter zu kontaktieren und hab keine Scheu, nach einem Kostenvoranschlag zu fragen. Bestattungskosten belaufen sich im Durchschnitt auf 4.500 Euro und werden von den Angehörigen übernommen. Wenn sie die Kosten selbst nicht tragen können, kann das Sozialamt aushelfen. Der Bestatter kümmert sich um die Abholung des Leichnams, den Transport ins Kühllager und meldet den Todesfall beim Standesamt, das dann die Sterbeurkunde ausstellt. Ein sogenannter Thanatopraktiker, vom griechischen Thanatos für Tod, bereitet den Verstorbenen für die Bestattung vor. Er kleidet und schminkt ihn für die letzte Begegnung mit den Angehörigen. Dann gibt es noch die Grabmacher, die das Grab auf dem Friedhof vorbereiten, und die Fahrer, die den Sarg in die Aufbahrungshalle bringen. Der Aufbahrer prüft, ob Sarg und Leichnam bereit für die Bestattung sind. Und ganz zuletzt folgt die Trauerfeier, die oft auch vom Bestatter organisiert wird. Das alles ist viel Arbeit. Vielen Angehörigen hilft es aber, diese Aufgaben zu übernehmen, um nicht in Trauer zu versinken. Blink Nummer 5. Jeder Mensch hat seine eigene Art zu trauern. Trauern ist wichtig. Wir brauchen diese Zeit, um den schmerzhaften Verlust zu verarbeiten und wieder ins Leben zurückzufinden. Dabei gilt dasselbe wie fürs Sterben. Jeder Mensch trauert anders. Es gibt keine Standardtrauer. Es gibt kein richtiges oder falsches Trauern. Trauer ist keine Krankheit oder Störung, die man möglichst schnell beheben muss. Sie ist eine natürliche Reaktion auf den Verlust eines geliebten Menschen. Wenn du irgendwann selbst betroffen bist, nimm dir dafür alle Zeit, die du brauchst. Das Leben kann warten. Einige tun sich schwer damit, wenn die Trauer irgendwann nachlässt. Sie fühlen sich schuldig, als würden sie den Verstorbenen vergessen oder verraten. Aber auch das ist normal. Weder die Trauer noch die Erinnerung verschwinden. Sie verändern sich nur. Solange sie tief ist, wirkt sich die Trauer oft sowohl körperlich als auch seelisch aus. Manchen Menschen schnürt es die Kehle zu, anderen krümmt sich der Magen. Wieder andere erleiden Panikattacken. Die körperlichen Symptome können von Brechreiz über Appetitlosigkeit bis hin zu Schlafmangel bei jedem Trauernden anders ausfallen. Manchen trübt die Trauer auch die Sinne. Sie werden vergesslich, fahrig und geistesabwesend. Psychologen sprechen dann von kognitiven Defiziten. Andere suchen Orte auf, an denen sich der Verstorbene zu Lebzeiten gern aufhielt. Es kommt sogar recht häufig vor, dass Trauernde die Toten in anderen Menschen wiederzuerkennen meinen. Sie sind keinesfalls verrückt geworden. Das Symptom wird als Mourn Marriage, also eine Art Trauertrugbild, bezeichnet. Viele Hinterbliebene halten sich in ihrer Trauer auch an materiellen Dingen fest. Ein Toter hinterlässt naturgemäß viele Gegenstände, die seine Angehörigen mit Erinnerungen an ihn verbinden. Das kann ein kleiner Notizzettel mit der Handschrift des Geliebten sein oder die Kaffeetasse, die er zuletzt benutzt hat. Oder die Kleidung, die er als letztes am Körper trug. Du siehst, es gibt kein Standardrezept für oder gegen die Trauer. Jeder Mensch trauert und erinnert auf seine eigene Weise. Und das ist auch gut so. Es gibt allerdings ein paar ganz konkrete Tipps, die in diesen schwierigen Tagen helfen können. Wasser trinken, weil das Weinen dehydriert. Rausgehen, um kurz den Kopf frei zu bekommen. Duschen, um über die körperliche Hygiene auch ein Stück weit die Seele zu pflegen. Essen, und wenn es nur eine Brühe ist, um bei Kräften zu bleiben. Und etwas hegen, wie das Haustier oder eine Pflanze. Es hilft nämlich, sich um etwas zu kümmern und zu spüren, dass man gebraucht wird. Vielen Dank, dass du dir »So sterben wir, unser Ende und was wir darüber wissen sollten« von Roland Schulz angehört hast. Die Blinks könnte man folgendermaßen zusammenfassen. Unsere Gesellschaft ist so sehr mit sich selbst und dem trubeligen Alltag beschäftigt, dass kaum jemand übers Sterben nachdenkt. Dabei gehört der Tod für uns alle genauso unvermeidlich zum Leben wie die Geburt. Es ist wichtig, sich zu gegebener Zeit damit auseinanderzusetzen, was geschieht, wenn ein geliebter Mensch verstirbt. Mit ein bisschen Vorbereitung wissen wir, worauf wir uns gefasst machen müssen. Und mit welchen praktischen Tipps wir uns die Zeit und den Raum verschaffen, in Ruhe zu trauern. Was du konkret umsetzen kannst? Geh auf Beerdigungen. Auch wenn dir vielleicht nicht immer danach ist. Fass dir ein Herz und erweise Verstorbenen die letzte Ehre. Nimm im Stillen auf deine Weise Abschied und zeige den Trauernden, dass sie nicht alleine sind. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel »So sterben wir« als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.